Ich grüße euch auch ganz herzlich von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid, wo wir gemeinsam ins Wort Gottes schauen dürfen. Vielen Dank auch für die Einleitung, Kevin. Das passt ganz oft wunderbar. Veränderung geschieht von innen nach außen. Nie andersrum. Neues Leben haben wir in der Gemeinde und ich glaube, der Levi ist zum ersten Mal da. Stimmt das, Rahel? War er schon mal da? War er schon ein paar Mal da? Sag mal, okay. Aber er ist zumindest das jüngste Kind bei uns hier. Ist richtig, oder? Das stimmt. Wunderbar. Also wer noch nicht kennt, unbedingt begrüßen. Levi, das kleinste Baby hier in unserer Mitte. Und er lebt jetzt im neuen Lebensraum als davor. Nämlich nicht mehr im Mutterleib, sondern außerhalb. Er atmet Sauerstoff, kriegt nicht mehr von der Mutter durch die Nabelschnur seine Ernährung. Er lebt im neuen Leben. Und wir auch. Wir, die wir mit Jesus leben, wir leben im neuen Leben. Nicht mehr im alten. Unser Thema heute, ich habe es überschrieben, neues Leben. Und wir sind ja im Römerbrief, wie ihr wisst, und machen da heute weiter. Werden uns das Kapitel 8 anschauen, aber nicht ganz, das ist viel zu viel. Wir haben das letzte Mal gesehen, die Menschen, wir alle und auch Paulus, hat es erlebt, diese Zerrissenheit. Innen in uns drin. Dass man sündigt, dass man versagt, dass man geplagt ist vom eigenen Versagen. Dass man getrieben ist oft vom eigenen Ego und dass man oft tut, was man gar nicht will. Dass wir das Gesetz Gottes brechen. Und dass dieses Gesetz Gottes uns auch keine Gnade anbietet und uns gar nicht hilft. Wenn wir versuchen, durch irgendwelche Regelwerke und viel Anstrengung und Leistung es doch irgendwie zu schaffen. Und dieses Wissen und dieses Erleben hat Paulus fertig gemacht. Hat er beschrieben in Kapitel 7. Ich, elender Sünder. Wer hilft mir da raus? Ich versage immer wieder. Das bringt an Rand der Verzweiflung und an diesem Tiefpunkt haben wir gesehen, ist die beste Ausgangssituation. Dort unten wartet nämlich Jesus. Ganz unten am Tiefpunkt. Wer zusammengebrochen ist über sein eigenes Versagen, seine eigene Sünde, dem kann geholfen werden, anderen nicht. Nur denen. Und da wartet Jesus und da richtet er auf. Und wer an diesem Punkt war, der dankt Gott. Und der dankt, dass Gott gnädig ist und Schuld vergibt und dass Gott in uns einzieht und dass Gott mit uns und in uns lebt und aus uns, aus dem Inneren heraus Veränderung schafft. Wer nie da ganz unten war, an diesem Tiefpunkt, dem kann nicht geholfen werden. Der vertraut noch auf sich selber. Deswegen muss jeder an diesen Tiefpunkt kommen. Nennt sich Buße. Aber wir wollen heute uns den Blick richten auf dieses neue Leben. Wir müssen aber erst runter, bevor es hochgeht. Erst runter. Sonst geht es nicht hoch. Jesus wurde erniedrigt, so wie niemand erniedrigt wurde, und dann erst ging es hoch. Und er wurde erhöht, wie niemand erhöht worden ist. Und heute gehen wir hoch, Römer 8, in Höhen. In Höhen des Gebirge dieser Anbetung, in wunderbare Wahrheiten hinein, die uns begeistern, an denen wir uns festhalten, in denen wir leben, die uns staunen lassen und an denen wir Anteil haben dürfen, die unser neues Leben auch beschreiben. Und das Kapitel 8, das schließt eigentlich nahtlos an Kapitel 7 an. Das müssen wir eigentlich lesen, ohne Unterbrechung. Und ich möchte deswegen nochmal einsteigen bei Kapitel 7, Vers 23. Römer 7, Vers 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt trotz unserem Versagen keine Verdammnis. Und wir sehen ganz deutlich, das Heil hängt nicht ab von unserer Leistung. Hängt nicht ab von dem, was ich Gutes tue oder Schlechtes getan habe. Es hängt davon ab, wo ich mich befinde. ob ich nämlich in Christus bin oder nicht. Wer versagt, kann verzweifeln. Das gibt's. Bin ich vielleicht überhaupt kein Kind Gottes? Hat er mich vergessen? Wenn ich immer wieder in Sünde falle, bin ich vielleicht doch nicht gerettet? Und die Frage, die sich hier stellt, worauf gründet sich denn dein Heil und meins? Auf die gute Leistung? Oder auf die gute Leistung von jemand anderem? Von Jesus? Ich habe mal gehört in der Predigt schon eine Weile her von einer alten Frau, die auf dem Totenbett lag und das Nächste, was sie erwartet hatte, war der Tod. Sie hat nicht mehr viel zu erwarten gehabt. Und sie hat sich überlegt, ob es reicht. In den Himmel. Wird es bei dir reichen? Und die Frage ist, was soll reichen? Die guten Taten? Die Gottesdienstbesuche? Die Gebete auf den Knien? Die gute Erziehung für die Kinder? Das treue Ehepartner sein? Was soll reichen? Das viele Bibelverse auswendig lernen? Was soll reichen, um in den Himmel zu kommen? Was reicht? Die Arbeitseinsätze, die gespendeten Euros? Nichts reicht. Nur eins. In Jesus zu sein. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Wir müssen ganz, ganz klein von uns denken und ganz, ganz groß von Jesus. Ganz, ganz groß. Wer noch hoch von sich denkt, der kennt sich noch nicht richtig selber. Dieser Abschnitt, den wir heute lesen möchten, Römer 8, wir lesen 1 bis 17, wahrscheinlich einer der beliebtesten Abschnitte in der Bibel. Und wir möchten lesen. Ich lese nochmal 1 bis 17. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt uns Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ich habe uns drei Punkte mitgebracht. Erstens, neues Lebensziel. Zweitens, neue Gesinnung. Und drittens, neuer Lebensinhalt. Erstens, neues Lebensziel. Wir haben gelesen, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Alle, die im Rettungsboot drin sind, die sind drin und die sind gerettet. Und da geht man auch nicht unter. Wenn man außerhalb ist, dann schon. Jesus kann nämlich nicht gerichtet werden, weil er nicht gesündigt hat. Deshalb, wer in ihm ist, kann auch nicht gerichtet werden, weil Jesus nicht verdammbar ist. Jesus kann, was das Gesetz nicht schafft, was keine Religion schafft, was kein Mensch selber schafft, keine beste Lebensleistung, was es geht einfach nicht, Menschen vor der Hölle retten. Das kann nur er. Und der Grund dafür, er hat die Strafe am Kreuz erduldet und er war dem Gesetz Gottes gehorsam. Ich denke da oft an die Arche. Es wurden nur die gerettet, die in der Arche waren. Jeder war verdammt, solange er außerhalb war, bis das Gericht auch kam. In der Arche war Noahs Familie sicher. Außerhalb war keiner sicher. Und das, was Simon macht auf der Straße, was auch Kevin erzählt hat, dieses Bekennen, geht auch darum, auch diese Wahrheit weiterzugeben. Ihr seid verloren, wenn ihr Jesus nicht habt. Ihr braucht ihn. Und wir waren ja auch mal außerhalb und sind jetzt in ihm. Wir kennen beides. Wenn manche keine Verdammnis mehr zu erwarten haben, das sind wir, die mit Jesus leben. Da gibt es ja auch andere. Es gibt auch andere, und das ist unfassbar schrecklich. Die haben nämlich Verdammnis zu erwarten. Gerechterweise. Und nichts ist so schlimm wie das, dass Menschen in die ewige Verdammnis gehen. Ja, die Hölle. Und die gibt's. Keine Erfindung der Kirche. Sie haben eine Fegefeuer draus gemacht und andere Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Aber über die Hölle redet Jesus sehr viel. Mehr als man denkt. Da ist Gott nicht anwesend. Ewiges Feuer, Matthäus 25, ewige Strafe oder Feuersee, brennender Feuersee in der Offenbarung. Dieser Ort ist nicht erstellt worden, dass du da hinkommst. Der ist auch nicht erstellt worden, dass irgendein Mensch da hinkommt. Dieser Ort ist bereitet den Dämonen und dem Teufel, nicht den Menschen. Matthäus 24, 41, Menschen sollen leben. Die sollen zu Jesus finden und leben. Und die Frage, die ich mir so stelle, die ich vielleicht auch an euch weitergeben möchte, bewegt es uns? Dass die Mitmenschen, die vorbeilaufen an uns, die Kollegen, die im Büro sitzen, auf der Baustelle sind mit uns, unsere Nachbarn, dass die da hinkommen. Für die gibt es Verdammnis, für uns nicht. Es gibt keinen größeren Unterschied. Und haben wir gemerkt, hier heißt es, es gibt keine Verdammnis mehr für alle Braven, oder? Für alle, die das Gesetz halten. Für alle, die sich anstrengen. Für alle, die es geschafft haben, ein Jahr keine bösen Gedanken zu haben. Nein, es heißt für alle, die in Christus sind. Das ist wunderbar. Und wir haben Ecken und Kanten und Schwächen und trotzdem kommen wir nicht in die Verdammnis. Und wir sündigen und kommen trotzdem nicht in die Verdammnis, weil wir in Christus sind. In ihm sind wir sicher vor der Hölle. Das Wichtigste, die wichtigste Frage, die jeder Mensch klären muss, bin ich in ihm? Und die Frage ist ja auch nicht, gehst du in eine Gemeinde? Das höre ich ab und zu manchmal in christlichen Kreisen. Ja, der geht ja in eine Gemeinde. Ah, okay, dann wird er ja wohl dabei sein. Die größte Lebenslüge, der man aufsitzen kann. Man hat sich angewöhnt, mitzusingen und mitzubeten vielleicht sogar und bei jedem Gemeindeessen dabei zu sein. Man ist aber gar nicht in Christus. Man ist in einem Verein vielleicht, wie Musikverein. Man gehört irgendwie dazu, man geht mit zu Ausflügen. Man hat sich das angewöhnt. Wehe dem, der meint, er sei in Christus, weil er in einer Ortsgemeinde halt irgendwo ab und zu mal sich blicken lässt. Eine Maus wird nicht zum Pferd, wenn sie im Pferdestall geboren wird. Bleibt trotzdem eine Maus. Du bist nur dann sicher vor Verdammnis, wenn Jesus deine Sünden vergeben hat. Das wissen wir, aber das müssen wir immer wieder betonen. Wenn du den Heiland angenommen hast, nur dann bist du in Christus. Wer von euch hat Angst vor dem Gericht Gottes? Wie schön ist zu wissen, dass wir das nicht haben müssen. Es gibt für uns keine Verdammnis mehr. Für Christen ist es nicht normal, wenn sie Angst haben vor Verdammnis und vor dem Gericht Gottes. Wir freuen uns auf die Wiederkunft Jesu und auf ihn und auf die Gemeinschaft mit ihm. Die Verdammnis wartet nicht auf uns, nur auf Ungläubige, die Jesus nicht kennen. Die sollten sich fürchten, gerechterweise. Und da waren wir auch mal früher in dem Zustand. Die Verdammnis trifft Menschen gerechterweise wegen ihrer Sünde. Wir halten fest, unsere Rettung hängt nicht ab von uns, sondern von ihm, wenn wir in ihm sind. Und die Bibel unterscheidet Dinge, das haben wir schon mal gesehen, bei der Rechtfertigung und bei der Heiligung, Kapitel 5 war das. Und jetzt kommen wieder solche Begriffe, wir haben es gelesen. Geist und Fleisch unterscheidet die Bibel hier auch. Das ist eine Sprache, die wir gar nicht mehr so gewöhnt sind. Fleisch, ist da Grillfleisch gemeint oder was? Wir müssen das verstehen, dass hier gemeint ist natürlich der menschliche Körper. Jesus ist auch im Fleisch gekommen, 1. Johannesbrief. Aber es meint auch die menschliche Natur, also die Rebellion gegen Gott. Damit ist Fleisch gemeint. Im Gegensatz zu Geist, mit dem Gott meint Übereinstimmung mit ihm. Das sind Gegenpole. Und hier zeigt uns Paulus, der Gläubige lässt sich vom Geist Gottes leiten. Nicht von sich selber. Nicht von dieser Rebellion, die in allen steckt, weil Jesus jetzt ja in uns lebt. Aber ihr wisst es wie ich, wir können auch fleischlich handeln. Wir können auch Gott widerstreben. Obwohl wir ihm gehören, trotzdem eigene Wege gehen. Und ja, das haben wir auch schon gemacht. Und ja, wir haben auch schon die Früchte geerntet. Die Folgen gesehen. Es gibt Christen, die reden nur vom Heiligen Geist die ganze Zeit. Und manche reden gar nicht von ihm. Auch nicht gut. Wir wollen davon reden, weil die Bibel davon redet. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass jemand erzählt, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll die oder die Person heiraten, obwohl die gar nicht an Jesus glaubt. Oder der Heilige Geist hat uns gesagt, wir sollen Frauen als Ältestinnen einsetzen. Es gibt da so Tendenzen. Lasst uns da vorsichtig sein und immer fragen, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Und das nicht ausspielen, Geist gegen Wort. Gott widerspricht sich ja nicht. Ich habe gelesen von einer verheirateten Frau, die hat 5 Kinder. Und eines Tages hat sie gesagt zu ihrer Familie, ich werde jetzt mich diesem Evangelisten anschließen und mit dem um die Welt reisen, weil das mir der Heilige Geist gesagt hat. Deswegen lasse ich euch jetzt im Stich. Tschüss. Unsinn. Der Heilige Geist sagt nie was, was nicht durch sein Wort gedeckt ist. Was wir nicht in seinem Wort nachlesen können. Und da steht, dass der Platz der Ehefrau an der Seite ihres Mannes ist bei den Kindern. Der Schwarz auf Weiß hat der Heilige Geist geschrieben. 2. Petrus 1, Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wenn wir Bibel lesen und auch hier einen Brief von Paulus, dann können wir wissen, dahinter steckt Gott. Dahinter steckt der Heilige Geist. Der die Menschen, die Autoren der Bibel, sind auch viele verschiedene, getrieben hat. Zu schreiben, was Gott geschrieben haben möchte. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und was wir tun und sagen und denken, dass es vom Heiligen Geist kommt, muss immer vom Wort Gottes gedeckt sein. Immer. Wir wollen sein wie die Christen aus Berea, die kennt ihr, die haben alles geprüft. Am Wort Gottes, ob es sich so verhält. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, neue Gesinnung. Kapitel 7, da haben wir gesehen, das Gesetz fordert von uns so viel, was wir gar nicht können. Man kann verzweifeln drüber, das schafft niemand. Aber jetzt, wo Menschen sich bekehrt haben, wo Gott in den Menschen Herz einzieht und Jesus in uns lebt, unser Leben bestimmt, jetzt können wir so leben. Leben, wie er es möchte. Wir tun es nicht immer. Wir wollen es auch nicht immer. Aber wir können es. Nicht, weil wir es selbst könnten, weil er es in uns kann. Weil er in uns lebt. Das Gesetz, das Regelwerk im Alten Testament, die Menschen zu besserem Verhalten hinzubringen, hat nicht funktioniert. Deswegen ist auch die Hauptfunktion des Gesetzes, dass Menschen erkennen, sie können es gar nicht. Und jetzt, wo Gott in uns lebt, tut er es. In uns. Das ist der Grund, warum wir siegen. Weil seine Kraft in uns größer ist als unsere Natur. Unsere Natur ist sehr stark, oder? Unser Egoismus, unser Eigenwille ist sehr stark. Wisst ihr, was Positive ist? Seine Kraft ist stärker. Und er wohnt in uns. Durch ihn lässt sich das überwinden. Das, woran wir verzweifeln, dass man in Sünde fällt. Man will es doch gar nicht. Man fällt wieder in Sünde, man will es doch eigentlich gar nicht. Durch ihn lässt sich es überwinden. wenn ihr einen toten Vogel findet und die Hand nehmt, ein bisschen streichelt und hochwerft, wie weit fliegt er? Gar nicht. Er fliegt gleich wieder runter auf den Boden. Er hat kein Leben in sich. Ein lebendiger Vogel, den man hochwirft, der fliegt. Der hat Leben in sich. Der überwindet dieses Gesetz der Schwerkraft durch dieses Gesetz des Lebens. Das Gesetz der Aerodynamik, weil er Leben in sich hat. Wir sollen jetzt fliegen. Trachten nach dem Ewigen, wie es der Simon vorher auch gesagt hat. Nach dem, um was geht es eigentlich? Um was geht es wirklich? Gesinnt sein, hier heißt, wir trachten nach etwas, entweder nach dem, was Fleisch ist oder Geist. Trachten bedeutet auch, also Gesinnung, nachdem wir uns ausrichten, Einstellung zum Leben. Die Grundlage für unsere Entscheidungen, unser Trachten. Und wir haben da immer wieder zu korrigieren. An dem Tag mal so, an dem Tag mal so. Wir haben mal schlechte Zeiten, mal gute Zeiten. Dann müssen wir ständig korrigieren, nach was trachte ich eigentlich im Alltag? Was sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse? An was für Grundlagen sind meine Kriterien für meine Entscheidung, die ich fälle jeden Tag? Ist das jetzt, was ich gerade tue, das neue oder das alte Leben? Ist das jetzt gemäß dem Geist oder gemäß dem Fleisch? Welche Gesinnung habe ich jetzt momentan? Eigenwillig, das, was ich mir vorgestellt habe, oder Gott ergeben, was er sich vorstellt für mich? Und die Folgen unterscheiden sich. Wir haben es gelesen, Vers 6 bis 8. Es gibt unterschiedliche Folgen. Wenn ich meinem Eigenwille folge, ihr kennt das alle, dem Fleisch folge, meiner alten Natur folge, ist das Ergebnis Tod. Tod. Das Trachten des Fleisches ist Tod. Kommt hier immer wieder. Feindschaft gegen Gott, gefällt Gott nicht. Wenn ich aber nach seiner Vorstellung lebe, in diesem neuen Leben, zu dem er mich berufen hat, Leben und Frieden. Vers 6. Das darf ich täglich entscheiden. Das müssen wir täglich entscheiden. Eigenwille führt zur Trennung von Gott, zur Zerstörung, zur Angst. Wir sehen es schon bei Adam, wo er Gott verlässt und eigene Wege geht, er hat sofort Angst. Und es führt dazu, dass man sich immer weiter rein verstrickt. Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen, Sprüche 14, Vers 30, hat seine Folgen. Sexuelle Unmoral zerstört ganze Familien, hat seine Folgen, Sprüche 7, hat immer Folgen. Gläubige leben anders als früher. Ist so leicht gesagt. Und das wünschen wir uns so für unser Leben. Und das ist unser Ziel. Aber auch ein Prozess. Das wissen wir alle. Und die Bibel stellt hier auch einen Unterschied fest zwischen dem, wie es früher war und wie es jetzt ist. Und zwischen Ungläubigen und denen, die jetzt mit Gott leben und Jesus in sich haben. Und jeder von uns kennt auch Menschen, die ohne Jesus noch leben. Irgendwo im Bekanntenkreis, in der Familie, Kollegen. Und sie leben eben für ihre Ziele. Gemäß dieser alten Natur, Vers 5, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Ja klar, sie können dann gar nicht anders. Sie haben nur diese eine Natur. Sie leben dafür diese Ziele. Und was sind die? Ein schöner Urlaub, viel Geld, Reichtum, Gesundheit. Vielleicht noch gute Beziehungen, Spaß, Unterhaltung und Vergnügen. Sie leben nach dem, was sie sind. Fleischlich, Feindschaft gegen Gott. Das haben auch wir erlebt. Da waren wir ja auch früher. Aber nach der Bekehrung hat sich das ja geändert. Jetzt haben wir eine andere Gesinnung, wir trachten nach was Neuem, haben andere Lebensziele, eben die, die Gott wichtig sind, weil er sie uns wichtig macht. Davor ist vielleicht, bevor man sich bekehrt, ist vielleicht ein Vereinsleben ganz wichtig oder auch Karriere, berufliches Weiterkommen oder gutes Essen. Ist für manche echt das Wichtigste, wenn man so manchmal Instagram oder so Bilder sieht, gutes Essen. Und dann freut man sich wieder aufs nächste Essen. Wenn der Gaumen Schmoos vorüber ist, ist ja was Schönes zu essen und Urlaub und Unterhaltung und Vergnügen. Aber kennt ihr das, wenn Bekannte von uns, die ohne Gott leben, die noch nicht bekehrt sind, davon reden und schwärmen, weil das ihr Lebensinhalt darstellt. Das ist ihr Trachten und sonst nichts. Oh, ist das arm. Das tut uns so leid. Das ist schlimm. Aber sie können nicht anders. Matthäus 7 zeigt es auch, dieser schlechte Baum und dieser gute Baum. Und der schlechte Baum, der kann nur schlechte Früchte bringen. Der kann keine guten Früchte bringen, weil er eben schlecht ist, wie bei Ungläubigen. Der gute Baum dagegen, der bringt gute Früchte, wie die echten Gläubigen. Die lassen sich von Gottes Geist leiten und es wird sichtbar. Wenn die Leitung durch Gottes Geist gar nicht sichtbar wird, ist jemand vielleicht gar nicht von Gottes Geist. Hat er ihn vielleicht nicht. In Vers 5 steht es nochmal, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Ganz normal. Wenn Jesus in dir lebt, dann ist es dir wichtig. Dann lebst du entsprechend. Das steht hier. Und in Vers 14 steht es auch nochmal, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sie sind Söhne Gottes. Die sind Söhne Gottes, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Und wer Gott die Leitung überlässt, zeigt dadurch auch, wes Geistes Kind er ist. Wer die Leitung nicht Gott überlässt, ständig sein Leben selbst in die Hand nimmt, wie früher vor der Bekehrung, dessen Errettung ist zumindest fraglich. Sagt uns hier dieser Abschnitt. Und wer das vielleicht erkennt und nicht sicher weiß, wo gehöre ich denn dazu? Habe ich das wirklich hinter mir gelassen und Gott Herr sein lassen in meinem Leben? Und trachte ich nach diesem, und wenn vielleicht nicht, dann heißt es nicht, dann muss man härter arbeiten, sondern heißt einfach Buße tun, Jesus annehmen. Wir dürfen nicht gutes Leben verlangen von Ungläubigen, das können wir gar nicht, tut die Bibel auch nicht. Sie sollen Buße tun. Von Gläubigen können wir schon verlangen. Ihr aber, das ist der Unterschied, Vers 9, ihr aber seid wiedergeboren. Ihr ortet euer Leben ganz anders jetzt. Nachdem ihr an diesem Tiefpunkt wart und Gott euch aufgerichtet hat und ihr Jesus angenommen habt, Sündenvergebung erlebt, ihr lebt jetzt als Kinder Gottes. Ihr habt ein ganz anderes Hauptziel in eurem Leben. Ihr trachtet nach was Neuem. Ihr wollt ihn lieben und sein Wort verbreiten und in seinem Wort immer mehr verankert sein. Ihn immer besser kennenlernen durch sein Wort. Und sich vorbereiten auf seine Wiederkunft. Er kommt ja wieder. Das sehen wir ja. Er wird immer deutlicher. Die Zeit der Heiden läuft ab. Auf was bereiten sich die Menschen der Welt vor? Ja, auf den nächsten Urlaub. Vielleicht bereiten sie sich auch auf Krieg vor oder auf Inflation. Sie bewaffnen sich. Ich habe gelesen, es gibt immer mehr kleine Waffenscheine. Das ist dreimal so hoch wie vor 5 Jahren. Aber alle selbstsüchtigen Ziele, die sich um mich selber drehen, die laufen sich tot. Ein Millionär, der stirbt, tot. Noch so engagierte Politiker, die es gut meinen, ohne Jesus tot. Erfolgreichste Fußballspieler, die wir gerade beobachten, Millionäre, die bekommen Ruhm und Ehre und Anerkennung, oder auch nicht. Die erleben unzählige Freudenmomente, ohne Jesus tot. Schauspieler, Musiker, die besitzen Weltruhm. Ich habe jetzt wieder gehört, was Taylor Swift, was sie für Erfolg hat, die Musikerin. Aber ohne Jesus tot. Auch wenn die ganze Welt sie verehrt, jetzt gerade. Und die mehr Standing Ovations bekommen, als wir das ganze Leben lang Beifall bekommen würden. Das läuft sich tot. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Das ist das Ergebnis. Wer das Wort Gottes ignoriert, der stirbt. Warum? Weil sie sich dem Schöpfer nicht unterwerfen, steht in Vers 7. Und sie können es auch nicht. Die Gläubigen dagegen, die haben rein äußerlich vielleicht wenig. Wenig Attraktives, wenig Wertvolles, aber sie haben das Wesentliche. Sie haben Jesus im Herzen. Das merkst du manchmal erst, wenn du schwer krank bist, Roland, wenn was passiert. Wenn Nöte kommen im Leben, man sich fragt, woran halte ich mich jetzt fest? Was dauert jetzt ewig? Was hat wirklich Wert und wirklich Bestand? Und wo sammle ich meine Schätze? Wandle ich in diesem Geist? Ist mir das wirklich dieses Leben wichtiger? Dieses geistliche Leben in Jesus? Als die Dinge, die vergehen. Die wertlos sind. Und sollten nicht gerade das unsere Mitmenschen sehen an uns? Jetzt in Zeiten von Inflation, Krieg, zunehmender Terrorismus, Unsicherheiten? Oder wer von euch wird noch abends in Berlin spazieren gehen um 12 alleine? In solchen Zeiten müssen sie als Menschen ja sehen. Wir haben Leben und Frieden. Weil wir wissen, wo wir hingehen. Wer auf uns wartet. Jetzt in Zeiten von Turbulenzen, die immer mehr zunehmen, haben wir eine Chance. Noch eine größere Chance. Wenn wir in diesem geistlichen Leben wandeln. Und wer im Geist lebt, der fällt auf. Im 2. Thessalonicher 3, Vers 14, Entschuldigung, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 4, da heißt es: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, denkt, das sehen wir überall, vor allem in sozialen Medien, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Wenn man heute das Gute tut, ist man der Böse. Und wenn man das Böse tut, ist man der Gute. Habt ihr schon mitbekommen? Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wenn wir heute gemäß dem Geist Gottes leben, dann fallen wir auf, weil das immer mehr sichtbar wird. Dann sind wir ein Fremdkörper. Ist gut. Dann haben Menschen die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Die Filme, die Musik, alles, was immer mehr gibt, das Internet, das verdoppelt sich alle 2 Jahre, was da an Content drin ist. Das ist voller Rebellion gegen Gott. Fleisch. Voll. Das ist der beste Weg, jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, dann auch Zeugnis zu sein. Und in Vers 9 sehen wir, alle Gläubigen haben den Geist Gottes. Wer den Geist Gottes nicht hat, ist nicht sein. Das spricht auch gegen die zweite Geistestaufe. Den Geist Gottes bekommen wir, wenn wir uns bekehren. Also Gott selbst wohnt in mir. Mein Körper ist seine Wohnung. Habt ihr das gewusst? Er wohnt in meinem Körper. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn du die Möglichkeit hättest, eine wunderbare Penthouse-Wohnung zu haben, schön gepflegt, super eingerichtet, oder so eine Wellblechhütte, wo das Dach tropft und nicht dicht ist, wie bei Benesha, für was würdet ihr euch entscheiden? Wo würdet ihr lieber wohnen? Gott wohnt in uns, in unserem Körper. Ist die gepflegt, diese Wohnung? Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Neuer Lebensinhalt. Also wir haben dieses neue Leben in Jesus. Das Alte ist gestorben. Kapitel 6 haben wir das gesehen. Wir sind mit ihm gestorben. Und jetzt leben wir mit ihm durch seine Auferstehung. Und wir wünschen uns ja im Geist zu leben. Wir wollen ja in diesem neuen Leben unterwegs sein, oder? Das wollen wir ja alle. Wir kennen das auch von Paulus, Kapitel 7, dass wir immer wieder versagen. Aber da müssen wir nicht stehen bleiben. Auch wenn wir das immer wieder tun. Aber das darf uns Auftrieb geben, vor allem Aufblick zu ihm. Gott wohlgefällig zu leben und wachsen im Glauben. Aber woran machen wir das eigentlich fest? Dass wir geistlich leben, im Geist wandeln. Was heißt denn das? Manche meinen, das heißt einen halben Meter über dem Boden schweben. Eine besondere Sprache reden. Sich ganz langsam bewegen. Oder nach dem dritten Lied ganz emotional werden. Es gibt unterschiedliche, ja, Meinungen, was es heißt, geistlich zu sein. Da haben Menschen ganz verschiedene, manchmal Vorstellungen. Das heißt auch nicht, alles besser zu wissen. Das ist auch nicht Geistlichkeit unbedingt. Eine Frage, auf alle Fragen eine Antwort zu wissen, ist das Geistlichkeit? Genau zu wissen, was andere besser machen sollen und was sie immer falsch machen. Manche halten das für Geistlichkeit, dass Christen so sein sollten. Ist Geistlichkeit, eine theologische Ausbildung zu haben? 1000 Bücher gelesen zu haben? Was ist Geistlichkeit? Oder eine ganz ernste Miene beim Gebet? Ein möglichst lang ausgedehntes Gebet? Plappern wie die Heiden, sagt dazu der Herr Jesus. Was ist Geistlichkeit? Und Paulus zeigt uns, das zeigt sich im Leben. Das zeigt sich im Leben und das hat er beschrieben in Galater 5. Ihr kennt die Früchte des Geistes. Da steht Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und der Galaterbrief geht weiter. In den Briefen vor allem ist immer der Kontext so wichtig. Ich lese deswegen weiter. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, unser Thema, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass auch du nicht versucht wirst. Ein jeder trage die Lasten des anderen, und so sollte das Gesetz des Christus erfüllen, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Und ab Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Geistlichkeit ist ganz praktisch. Darum mit Händen greifen. Der geistliche Gläubige dient anderen. Er erzählt die Fehltritte der anderen nicht anderen Leuten, sondern er dient diesen Menschen. Er schaut nicht auf die runter, die in Sünde fallen. Von oben herab. Der geistliche Gläubige richtet andere wieder auf. Er ist für andere da. Er macht sie nicht nieder. Er röstet sie nicht, er tröstet sie. Nicht andere grillen. Und dazu ist erforderlich, dass man auch präsent ist, dass man da ist. Dass man sich sieht und sich kennt, dass man verfügbar ist, sich Zeit nimmt, Gemeindestunden wahrnimmt, treu und regelmäßig da ist. Nur so kann man die Lasten der anderen tragen. Wir sehen, der geistliche Mensch, der macht ganz normale Dinge. Aber der macht sie treu. Der Geistliche übernimmt Verantwortung für sein eigenes Handeln. Ja, ich bin schuld. Tut mir leid. Aber auch für andere. Und er ist auch nicht ständig mit sich selber beschäftigt. Der hat einen Blick für die anderen. Der muss nicht ständig sein Temperament zügeln und mit seinen Sünden kämpfen. Immer, immer, immer wieder. Und seinen Trieben geht er nach. Nee, er kann auch für andere da sein. Deshalb, weil er von sich selber los wird, kann er für andere da sein. Und der geistliche Gläubige erkennt das Prinzip von Saat und Ernte. Er weiß zum Beispiel, wenn er Kartoffeln gesät hat, gibt es keinen Mais. Das weiß der geistliche Gläubige. Manchmal vergessen wir das. Dass wir uns bewusst sind, es gibt nur dann Ernte, wenn gesät wurde. Der Lohn folgt der Arbeit, nicht andersrum. Und es gibt es, was gesät wurde. Das gibt es als Ernte. Jedes Mal, wenn ich unreine Gedanken habe, wenn ich mich in Selbstmitleid bade, wenn ich mit Gott hader, wenn ich auf andere herabschaue, wenn ich schlecht über sie denke, vielleicht sogar rede, dann sähe ich einen Samen aufs Fleisch. Dann lebe ich im alten Leben, zu dem ich gar nicht berufen bin, wo wir früher waren. Und es gibt eine Ernte. Es hat Folgen. Für mein Leben, für die anderen, für die Gemeinde, für die Welt. Aber genauso mit jedem Gebet, mit jedem Dienst an dem anderen, mit jedem Ohr, was ich dem anderen schenke, mit jedem erbaulichen Wort, mit jeder Gemeinschaft im Hauskreis, mit jedem Brotbrechen beim Abendmahl, mit jedem Euro für die Sache Gottes, das ist genauso eine Saat. Das sähe ich auch auf den Geist. Das sähe ich in diesem neuen Leben. Es gibt auch eine Ernte. Eine wunderbare. Wir sehen die nicht immer gleich. Auch auf der anderen Seite sehen wir die nicht immer gleich. Aber es gibt eine Ernte. Und weil der Landwirt ernten möchte, deswegen sät er. Und er sät das Richtige. das, was er ernten will, das sät er. Was sät ihr so im Laufe des Alltags? Unterschiedliches, gell? Das ist bei uns allen so. Der Landwirt denkt vom Ende her. Was will ich ernten? Das muss ich auch säen. Was will ich nicht ernten? Dann säe ich es auch nicht. Saat und Ernte. Der geistliche Gläubige denkt vom Ende her. Wie auch Gott übrigens. Er denkt vom Ende her. Lasst uns konsequent nach diesem Prinzip leben. Und bewusst leben vor allem. Ganz bewusst. Man kann auch in den Tag reinleben. Mal sehen, was kommt. Mal sehen, was sich ergibt. Mal gucken, ob ich komme oder nicht. Könnte klappen, vielleicht klappt es auch nicht. Vielleicht gibt es was Besseres noch. Lass uns ständig überlegen, was gibt es für eine Ernte? Das, was ich jetzt gerade sehe in diesem Gespräch, in meinen Gedanken, in dem, was ich mir am Handy anschaue. Was gibt es für eine Ernte? Auf welches Feld sähe ich gerade? Fleisch oder Geist? Gerade jetzt, heute, morgen im Alltag, in meinem Herzen. Ich will nicht auf das Falsche säen, auch wenn es vorkommt. Und es immer eine Ernte gibt. Der geistliche Gläubige, der hört nicht auf, Gutes zu tun. Nicht, weil er gut ist, sondern weil er in Abhängigkeit von Jesus lebt. Immer mit der Ernte im Blick, mit dem, was daraus geschehen soll. Und es beginnt bei den Glaubensgeschwistern und geht weiter zu allen anderen Menschen. Für was bist du bekannt? Für welche Saatkörner? Für welches Saatgut? Manchmal hat man den Eindruck, die Welt erklärt das auch so mit diesem, da hockt ein Engel und da einer und der flüstert dir was Gutes ein, der was Böses. Oder man bekommt von Gott einen Gedanke, ja, jetzt muss man diesem Mann eine Wasserflasche schenken oder diesem Mann, dieser Obdachlosen, 10 Euro. Kann auch sein, dass Gott so führt. Allermeistens ist einfach so, lass uns tun, was in der Bibel steht. Da haben wir genug zu tun. Das ist schwer genug. Einen anderen höher achten als mich, habe ich ein Leben lang zu arbeiten. Das Böse zu meiden, habe ich ein Leben lang zu arbeiten. Anderen den Vortritt lassen, anderen Arbeit abnehmen, Schwache ermutigen, ihnen zuhören, die Feinde zu lieben, wer schafft es? Sie zu segnen sogar. Versuchungen zu überwinden, nicht nachtragend zu sein mit anderen, sondern ihnen vergeben. Als Ehepartner sich entschuldigen beieinander, Fehler eingestehen. Und tatsächlich ist so, es sind nicht immer die anderen schuld, manchmal auch ich. Wenn dein Leben nicht geprägt ist von Vergebung, sondern von Bitterkeit, von übler Nachrede, dann weiß ich eins über dich, du wandelst nicht im Geist. Und du wüsstest es auch über mich, dass ich dann nicht im Geist wandle, in dem, zu was ich berufen bin. Zusammengefasst, im Geist wandeln heißt, sich selbst vergessen. Mehr an andere denken als an mich. Das hat Jesus getan. Sich selbst nicht wichtig nehmen. Frei davon werden, was denken andere über mich? Was könnte es für einen Vorteil haben für mich? Wie könnte ich da gut dastehen? Im Geist wandeln heißt im neuen Leben. Leben im Einklang mit Gott, nicht im Widerspruch mit ihm. Im Einklang mit seinem Wort. Auch wenn wir immer wieder in Sünde fallen. Aber wir leben nicht dauerhaft im Fleisch, sondern im Geist. Und wir wollen uns von Gott führen lassen und unser Leben an seine Führung abgeben. Vers 14, der Geist Gottes leitet uns. Römer 8, Vers 14 haben wir das gelesen. Wer die Leitung Gottes in seinem Leben nicht zulässt, ist nicht vom Geist geleitet. Und Jesus verwirklicht ja immer nicht uns, sondern immer sich selber. Wenn wir von ihm geleitet werden, dann führt es dahin, dass er groß wird und nicht wir. Nicht wir sind dann im Mittelpunkt, sondern er. Warum wollen wir im Geist wandeln? Warum sollen wir im Geist wandeln? Weil wir neu sind, nicht mehr alt. Wir haben eine andere ID, neue Identität durch ihn bekommen. Wir sind zu Kindern Gottes gemacht worden, gerechtfertigt und jetzt wollen wir auch so leben, dementsprechend. Wir hatten schon das Beispiel, letztes Mal oder vorletztes Mal, von diesem Dienstmädchen, was zur Prinzessin gemacht wurde. Und ihr Verhalten war aber noch so typisch Dienstmädchen. Und sie hat es lernen müssen, ihr Verhalten ihrem Stand anzupassen. Wir sind Kinder Gottes geworden, so sieht uns Gott. gerechtfertigt. Und jetzt so zu leben, ist jetzt unsere Lebensherausforderung, unsere Lebensaufgabe. Nennt sich Heiligung. Gott, Vers 15, ist unser Vater geworden, zu dem wir sagen, Abba, Papa, ganz vertraut. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Kann man sich das vorstellen, der Schöpfer des Universums, der alles geschaffen hat, dürfen wir Vater sagen. Eine ganz enge Beziehung. Ein Vater ist vertraut. Ein Vater ist verwandt mit uns. Wie wunderbar. Und wer von euch könnte sich vorstellen, das aufzugeben? Die Kindschaft. Das ist die Motivation zum geistlichen Leben, die ist nicht Angst, die ist nicht Strafe. Wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Er nimmt das größte Opfer auf sich, um uns zu seinen Kindern zu machen. Opfert seinen Sohn, dann ruft er uns zu sich, vergibt uns alle Sünden, hilft uns in aller Not, trägt uns durch alle Schwierigkeiten unseres Lebens, erträgt unser Gejammer uns Leben lang, macht am Ende alles gut und dann, wenn wir bei ihm sind, schenkt er uns noch alles. Ich kann es nicht verstehen. Dann schenkt er uns noch alles. Wir sind Erben. Wir dürfen nicht bloß in Ewigkeit bei ihm sein, wir bekommen alles. Wer zweifelt noch an seiner Liebe? Und ich möchte uns fragen zum Schluss, leben wir in dieser Berufung, in diesem neuen Leben? Ja, manchmal, gell? Wir würden gern mehr. Ist noch Luft nach oben, könnte man sagen. Manchmal sind wir abgelenkt von Konkurrenz. Dem neuen Leben macht sehr viel Konkurrenz. Das alte Leben, das Fleisch, unsere Lüste, unser Wunsch, dass wir so gern unser Leben selbst bestimmen und denken, das wäre gut für uns. Na gut, wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit. Wir müssen so leben. Wir sollen so leben, gemäß dem, was wir sind. Und wir wachsen auch nur in dem Maß, wie wir uns in ihm aufhalten. Unsere Identität, ich habe noch ein Beispiel, wenn wir an eine Zwiebel denken, wenn diese Zwiebel schälen, unsere Identität hat damit zu tun, mit diesen Schichten, die eine Zwiebel haben. Wenn wir vielleicht die äußerste Schicht wegmachen der Zwiebel, unsere Kleidung, unsere Frisur, die zweite Schicht, unsere Familie, Beziehungen, Freundschaften, unser Körper, wie wir aussehen auf dieser Erdenzeit. Die dritte Schicht weggeschält, vielleicht die engeren Beziehungen, Ehepartner, Kinder. Nochmal eine Schicht abschälen, vielleicht unsere Überzeugungen, was wir wirklich glauben im Innersten. Dann schälen wir nochmal eine Schicht ab, dann wird es schon ein bisschen kitzlig. Das sind unsere heimlichen Sünden, die nur wir wissen. Das sind unser ganz Innerstes, unsere Geheimnisse. Und dann schälen wir nochmal eine Schicht ab und dann sehen wir dann, kleiner geht es nicht mehr, man kann nichts mehr abschälen. Was ist da? Da bin ich in Christus. Meine Einheit mit ihm. Kleiner geht es nicht mehr. In ihm. Alles, was mich betrifft, muss an ihm vorbei zuerst. Das trifft ihn auch. Gott selber. Alles, was ich erlebe, erlebt er. Er ist wie eine Mauer um mich herum. Und diese Person, diese Mauer, ist der allmächtige Gott. Das ist die Grundlage, warum wir im Geist wandeln dürfen. Weil wir ein neues Lebensziel haben. Unser Lebensziel ist nicht mehr die Verdammnis, nicht mehr die Hölle, sondern die ewige Herrlichkeit. Deswegen haben wir eine neue Gesinnung, einen neuen Geist, seinen Geist in uns und deshalb auch einen neuen Lebensinhalt für diese paar Jahre hier auf der Erde. Und wir werden nicht aufgefordert, das Gesetz zu halten, irgendwelche Regeln einzuhalten, wir werden aufgefordert, im Geist zu leben. Und das Ergebnis davon ist so interessant. Das Ergebnis, automatisch wird der Wille Gottes umgesetzt, immer mehr. Wenn wir uns in ihm aufhalten, ganz ohne Gesetze und ganz ohne Regeln. Das schafft Gott. Ohne bewusst Regeln im Blick zu haben, werden sie erfüllt durch Gottes Kraft in uns. Wenn wir in ihm sind und im Geist leben wollen, das ist das Ziel Gottes. Wir werden aber nicht mehr, wie im alten Bund, von außen angetrieben vom Gesetz, was uns anpeitscht, Gutes zu tun. Wir werden von innen verändert. Von Gott, der in uns lebt. Nicht mehr ständig gedrängt. Nein, wir sind an die Kraftquelle angeschlossen. wenn ich von meinem Sohn verlangen würde, eine große Rasenfläche zu mähen, mit der Nagelschere, das wäre fies. Das wäre, ich sag mal, fast unmöglich. Zumindest wird es sehr lang dauern. Aber wenn ich ihm so einen Aufsitzmäher hinstelle, dann geht das in einer Stunde oder in einer halben Stunde, dann geht das sehr schnell, weil ich ihm das zur Verfügung stelle, was er braucht. Wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann haben wir das, was wir brauchen, und dann können wir leben, gemäß dem, was wir sind, Kinder Gottes. Was Jesus tut im Evangelium an unserem Herzen, schafft niemand. Er befreit von Verdammnis, er gibt uns Leben, er macht uns Gott zum Vater. Und wenn wir teuer erkauft sind durch sein Blut, gehören wir ihm. Auch unser Ego, unser altes Leben gehört alles ihm. Und jetzt dürfen wir uns ganz auf ihn ausrichten. Und in ihm können wir überwinden. Können wir überwinden. Und so wird Gott verherrlicht. Das schafft Gott. Und dafür danken wir ihm. Ich wünsche euch beim Wandel im Geist Gottes Segen. Uns allen. Amen. Ich bete noch mit uns. Ihr dürft gerne euch erheben, wenn möglich. Ja, lieber Heiland, wir möchten dir die Ehre geben, dass du uns gesehen hast in unserer Not, in unserer Gottesferne, im Fleisch, getrennt von dir. Danke, dass du gekommen bist aus der Herrlichkeit in den Dreck der Sünde, dass du selbst zur Sünde gemacht wurdest und am Kreuz gestorben bist. Du, der du keine Sünde getan hast. Wir möchten dich dafür anbeten, dass du es für mich getan hast und für jeden einzelnen Menschen. Herr, und danke, dass wir unser Versagen vor dir offen bekennen dürfen und wissen dürfen, du nimmst uns trotzdem an. Wir dürfen Buße tun und erkennen, du liebst uns, ohne Leistung, trotz unserer Sünde und Schuld. Herr, und danke, dass wir auf dieser Grundlage aufgerichtet werden und dich annehmen durften und dass du in uns lebst. Jetzt möchten wir bitten, Herr, und diesen Wunsch haben wir, dass du sichtbar wirst in unserem Leben, dass wir wirklich in diesem neuen Leben im Geist wandeln, wie du es für uns bestimmt hast. Wir gehören dir, wir sind deine Kinder und ich möchte dich für jeden einzelnen von meinen Geschwistern bitten, dass uns das gelingen möge, nicht eigene Leistung, nicht Regeln und Gesetze aufzustellen, sondern in dir zu bleiben, in dir zu leben, in dir Freude zu haben, uns mit dir zu beschäftigen, dass du dein Werk in uns tun kannst. Amen.
Ja, danke, Benni, für die Botschaft. Wir haben gehört, was zu tun ist. Lasst es uns umsetzen die kommende Woche. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und bis zum Wiedersehen. Wir schließen mit dem Lied 264.